Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Gib ihn noch. Gut. Einen wunderschönen guten Abend. Wir nehmen gerade noch Platz. Schön, dass Sie dabei sind. Größten Respekt habe ich heute vor unserem Gast. Er ist einer der bedeutendsten Naturschützer Europas, Ökologe, Botaniker, Moorforscher und Träger des alternativen Nobelpreises. Kurzum, ein Retter von Landschaften. Und wir alle verdanken ihm tausende Quadratkilometer wertvoller, intakter Natur. Er ist nämlich Initiator der wunderschönen Nationalparks und Biosphärenreservate in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen, Professor Michael Sukow. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch. Danke.
Und erstmal von uns ein richtig dickes Danke. Und ich glaube auch im Namen der Zuschauer, dass Sie eben diese wunderschönen Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern gerettet haben und die Nationalparks und Biosphärenreservate dort initiiert haben. Sind Sie selbst glücklich, wenn Sie da heute in diesen Landschaften sind?
Ja, aber ich sehe, dass diese kleine Verwaltung, die wir aufgebaut haben, die Naturwacht, alles ja den Landesregierung unterstellt, dass jetzt die Gelder knapp werden und damit Reduktion des Personals, der Aufklärung, der Betreuung und vor allen Dingen nicht mehr weiterführen oder Reduktion der ökologischen Landnutzung. Und das ist jetzt mein großes Thema. Wir müssen Grundwasserbildungsräume sichern, weil Wasser ist Leben. Trinkwasser ist ein höchstes Gut, was jetzt gerade auch für Berlin oder für ganze Landschaften immer knapper wird. Und das ist jetzt ein Schwerpunkt des Wirkens, ja.
Sie sind, das darf ich sagen, Mitte 80 und arbeiten eigentlich schon Ihr Leben lang daran, die Natur zu schützen und werden offensichtlich nicht müde und offensichtlich dürfen Sie sich auch gar keine Müdigkeit erlauben, wenn man den Zustand der Natur anschaut.
Ja, also ich hatte jetzt mal in Wien einen Vortrag und da war die Überschrift in der Zeitung, zur Resignation hat er keine Zeit. Und das ist wirklich erfasst, weil wir sind über den Kipppunkt. Ich mache mir ganz große Sorgen. Der Klimawandel läuft in einer Intensität, was weit meine Vorstellung, die ich früher hatte, übersteigt. Ich war viel in Afrika und sah eben austrocknende Landschaften. Und jetzt eben auch bei uns in Europa. Und deshalb müssen wir begreifen, dass wir Teil der Natur sind, dass wir ohne eine gesunde Natur, gesunde Landschaft keine Zukunft haben. Und das ist das, was mich treibt und bewegt.
Ja. Gleich zu Beginn der Sendung schon ein wichtiger Appell. Ja. Vielen Dank. Sie haben 1997 den alternativen Nobelpreis bekommen für den Schutz der Naturreservate, der Biosphärenreservate, der Nationalparks in Mecklenburg-Vorpommern.
Und wir reden über. Das war nicht Mecklenburg-Vorpommern, das war die gesamte DDR, weil ich ja DDR-Bürger war. Und für die war ich zuständig. Und in den Jahren, als ich von der Universität weg musste, war ich dann für diese Böden, um sie zu meliorieren, zuständig oder eben auch zuständig, um bestimmte Böden eben zu sichern. Und deshalb war das alles ein Programm für die auslaufende DDR.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Ja, Herr Sukow, was für ein Leben und was für eine Lebensleistung. Wie glücklich sind Sie selbst und vielleicht auch wie stolz auf das Erreichte?
Ja, es war ein ungewöhnlich erfolgreiches, reichhaltiges Leben. Es war schwer, in zwei Gesellschaftssystemen zu wirken und jetzt die Sorgen mit dem Klimawandel selbst gemacht von uns Menschen noch insgesamt noch weiter dramatisch. Und ich kann nicht anders als versuchen aufzuklären und Hoffnung zu geben. Ja, das ist einfach so, ja.
Sie sind ein Pionier, ein Visionär, auch ein Mutmacher. Sie sagen ja, Sie wollen Hoffnung geben und werden auch nicht müde, immer wieder auch mit jungen Menschen sich zu unterhalten über die Natur und darüber, wie wichtig es ist, die Natur zu schützen. Und deshalb sind Sie auch großes Vorbild.
Die meisten Menschen in Deutschland kennen unseren Regierungschef. Viele Menschen in Deutschland kennen den Cheftrainer der Nationalmannschaft. Und alle Menschen in Deutschland sollten unseren Chefökologen kennen. Und das ist Michael Sukow. Und dabei ist Michael On Paper, der Mann, der wie kaum ein anderer eine historische Bilanz in Sachen Einsätze für Umwelt- und Naturschutz vorzulegen hat. Aber für mich ist Michael vor allem jemand, der wie kein anderer verkörpert, was es heißt, die wahrhaftige Verbundenheit zu unserer Welt, mit unserer Welt anzuerkennen. Michael verkörpert die Tatsache, dass es ein Quatsch war, von Anfang an so zu tun, als gäbe es dort eine Natur und hier den Menschen, als gäbe es dort eine Umwelt und hier die richtige Welt, sondern Michael zeigt in seinem Leben, in seinem Wirken, ich würde sagen in jedem Atemzug, dass wir alles eins sind. Ich sende ganz, ganz liebe Grüße.
Danke. So beeindruckend, ja.
Jetzt sind Sie gerührt, ne?
Ja, ja.
Ja, ganz, da sieht man auch den großen Respekt von Klimaschutzaktivistin, Friday for Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Ja. Sie scheinen sich auch gut zu kennen.
Ja, ja, sie hat mir, ich bin so in der Mitte der 16, 17 viel in Äthiopien gewesen, um dort Landschaften zu retten. Es war erschütternd, der Klimawandel, die Flüchtlinge, ganze Landschaften erstarrten im Salz. Und da war auf einmal Greta Thunberg und vor allen Dingen hier unsere Luisa Neubauer. Und da sind wir ganz schnell zusammen. Und dadurch, dass ich erlebte, wie sie es schaffte, ganz viele Menschen, junge Leute, vor allen Dingen Mädchen, Frauen zu gewinnen, das hat mir wieder Kraft gegeben. Und dann habe ich noch mal wieder eine Phase gesagt, so, wir wirken zusammen, wir wirken, machen gelegentlich gemeinsame Auftritte. Also Luisa ist eine der ganz starken und wichtigen Persönlichkeiten.
Wichtige unserem Botschafterin.
Ja, 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 ja.
Sie engagieren sich schon so lange, im Grunde ja schon als Kind. Und Sie haben in der ehemaligen DDR Biologie studiert. In welchem Zustand war denn die Natur in der DDR?
Ja, die DDR war, das ist ohne Beispiel, ein Land, in dem wirklich alle Umweltdaten, die negativ waren, absolut verboten wurden. Das gab es in keinem anderen Land, auch den anderen sozialistischen nicht so. Das Zweite war, in dieser DDR hatten wir mit der Führung der Genossen eben jeder, der dort etwas wichtig war, hatte ein Staatsjachtgebiet, was in der Regel wichtige Naturschutzgebiete waren, die damals nach der Wende, nach dem Krieg geschaffen worden sind. Also allein diese großen Staatsjachtgebiete, um dort sich abzureagieren. Krieg durften die nicht führen. Und dann haben sie da in einer Nacht 10, 15 Wildschweine geschossen und fühlten sich dann stark. So, und das Dritte waren diese riesigen Armeegebiete. In dieser DDR ja zwei Armeen, die Sowjetarmee und ihre Nachfolge dann und dann die eigene und dann die Grenzsicherungsräume auch noch. Und das Ganze machte etwa 12-15% des Territoriums aus. Und dieses Zusammenverbot aller Umweltdaten und dann diese Privilegien der Herrschenden führte eben dazu, dass die Wände in hohem Maße mit ökologischen Inhalten gefüllt war. Mhm. Und die erste Fernsehsendung Unzensiert, da wurde ich dann nach Berlin eingeladen, nach Adlershof, um eben die erste freie, unzensierte, das war Ende November, kam der Chef da der aktuellen Kamera und sagte so, jetzt eine Dreiviertelstunde, ruft an, hier Experten, und ich hatte noch drei dazu gestellt, die mir wichtig waren. Und wir haben die erste unzensierte Sendung. Wahnsinn. Und die hat der Klaus Töpfer dann gesehen. Und dann eine Woche später bekam ich einen Brief, nach Bonn zu kommen mit meinem Umfeld, mit zwei Autos und dann die erste Pressekonferenz und dann schnell eine Freundschaft und dann eben eine Zeit von knapp einem halben Jahr, in der für mich die größte Freiheit war. Es war eine herrschaftsfreie Zeit. Das DDR-System, die Staatssicherheit, die Armee war zu Ende. Der Westen war noch nicht angekommen, Motorregierung. Und da wurde ich dann in die Regierung berufen. Mhm. Bürgerbewegung, sie wollten eigentlich Naturschutzminister, sollte ich werden, die DDR war pleite. Aber das war so eine unfassbare Zeit, herrschaftsfrei, wo wir machen konnten, ja, was wir wollten. Der runde Tisch war das Gremium, wo ich dann meine Gedanken äußert, was wurde aus den Truppenübungsplätzen, was wurde aus den Staatsjachtgebieten und so weiter. Und ein Staat ging unter und er konnte nicht, wie es üblich ist, ausgeraubt werden. Und das war das Wunder der Wende. Also es war eine Phase, wo alles, was man so wünschte, war möglich. Also das ist,
was es vorher eben auch nicht gab.
Ja, und heute, wenn ich sehe, wie vieles verdrängt wird und nicht wahr gehabt haben will. Aber damals, es war, das Volk wollte nicht mehr weiter. Und viele, viele kluge Leute waren damals aktiv und nicht Karriere, sondern wir wollen jetzt etwas grundsätzlich verändern und uns Zukunft geben, ja.
Nachhaltigkeit, Professor Sukow, wie sinnvoll halten Sie diese Idee, Menschen zu unterrichten, anderen beizubringen, wie man sich verhält in der Natur?
Ich meine, die Natur ist ein unfassbar für mich ökologisch gebautes Haus mit ständiger Optimierung. Und wir sind darin Teil. Und wenn wir es nicht begreifen, dass wir nicht die Beherrscher sind, sondern dass wir im engen Zusammenspiel mit der Natur zukunftsfähig sind, dann sind wir zukunftslos. Und ich sage einen Satz, den Reimer Gilsenbach hatte, die Entfaltung der menschlichen Zivilisation, möglicherweise ein interglazialer Irrtum, aber das Projekt Natur geht weiter. Mhm. Und wir wollen, dass es mit uns weitergeht. Und das verlangt eben Naturliebe, Naturachtung, Naturwissen und dann eben Natur als Lebensgrundlage, Landschaften in ihrer Funktionsvielfalt, Tüchtigkeit zu erhalten. Und das ist, wo ich.
Also nicht die Natur wird scheitern, sondern der Mensch.
Haben wir eine Zukunft, wenn wir uns weiter so zerstören. Die Flüchtlingsströme werden immer größer, die Austrocknung. Also das sind Dinge, die mich unheimlich belasten. Mhm. Und da ist meine Hoffnung eben, vor allen Dingen eben die Frauen, die ja nun doch insgesamt, das erlebe ich, ein viel intensiveres Verhältnis haben, eben weil sie eben Kinder gebären, die eine Zukunft haben sollen. Und deshalb, die Zukunft ist für mich weiblich. Danke.
Kindheit ist ein gutes Stichwort, denn wir sind hier mitten unter Schafen. Und das dürfte Sie an Ihre Kindheit erinnern, denn Sie haben ja als Schafhirte auf dem elterlichen Bauernhof Ihre Karriere als Naturschützer begonnen. Hier sieht man noch ein Bild von
Herde.
Früher. Genau.
Das waren die 25 und auf unseren Äckern. Und das Ganze war eben für mich nicht Kinderarbeit. Wenn ich aus der Schule kam, dann Mittagessen und dann die Schafherde. Sondern ich war Teil, ich brachte meinen Beitrag. Ich hatte Zeit nachzudenken, Vögel zu beobachten. Habe dann mit 12, hier ist der Bauernhof, es war der größte in dem Dorf, und hatte dann eben schon mit 12, 13 Beobachtungen aufgeschrieben. Und das wird vielleicht noch im Buch 70 Jahre, der Niedergang der Lebensfülle einer agrarischen Kulturlandschaft in Ostbrandenburg eben als Zeitzeuge. Das versuche ich noch und hoffe, auch hier ist unser Esel, den wir hatten. Schön, dass ihr die Bilder habt.
Sie waren ein schmächtiger, schüchterner Junge und die Schulkameraden nannten Sie nur den Schafmichel.
Ich war Schafmichel. Naja, ich hatte nicht Fußballzeit oder wollte das nicht, und war eben Teil zu sein, mit Tieren umgeben, Verantwortung zu übernehmen und auch etwas geduldig zu sein, weil Schafe ja auch geduldig sind. Das sind so Eigenschaften, die ich hatte. Und dass ich dann nachher so einen Lebensweg hatte, das ist unfassbar und im Nachhinein für mich wie ein Wunder.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass die Natur Ihren Schutz braucht?
Ach, das war schon ziemlich schnell. Beim Schafehüten erlebte ich dann eben die Vielfalt der Vögel dann, also ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen, auf den Feldern waren die Trappenherden damals noch, die ich dann bei der Balz sah, und das war alles für mich ein Wunder der Schöpfung oder der Evolution, und das zu erhalten, und das ist alles ausgestorben heute, riesige Latifundien, die kein Grundwasser mehr liefern. Auch das sind alles Bilder, das ist hier im Studium, wo ich damals in Greifswald dann studieren durfte und hier bei der Dissertation über ein Moor bei Greifswald.
Sie haben Biologie studiert, durften dann erst nicht promovieren, haben Schwerstarbeit im Moor geleistet und sind dann auf Exkursionsreise eigentlich durch die ganze Welt gekommen, waren in der Mongolei, in Tibet. Was haben Sie dort gesucht, naja, gemacht, gefunden?
Also der Anfang war eigentlich, hier dieses Heimat zu erhalten, eben durch Kretschmanns, die die Eule erfunden hatten. Die waren für mich prägend. Reimer Gilsenbach, ein Poet, also Menschen mit tiefer Naturverbundenheit. Und dann eben die erste Lehrstätte für Naturschutz, die Kurt Kretschmann aufbaute, in der Welt, ganz privat, ohne Geld. Menschen, die sollten gebildet werden. Und da war ich dann als Oberschüler und habe dort Exkursionen geführt und immer weiter Menschen aufklären, Menschen beseelen und handeln. Und das war, hier bin ich in der Mongolei. Nein, das ist in China bei den Tibetern oben mit den Yak-Herden im Hintergrund, dieses Bild, wir kannten die Sprache nicht, aber wir haben uns angesehen, das ist ja als Bodenkunde in der Mongolei.
Die Mongolei hat Sie besonders fasziniert, haben Sie immer gesagt,
weil
warum?
Weil eben die tiefe Spiritualität der Menschen, also nicht diese monotheistischen Religionen, sondern die Natur ist, wir sind Teil, die Natur ist das Größere und dann eben dieser Zusammenhalt, in diesen extremen Bedingungen, in diesen extremen Räumen der Erde, dort haben sich eben kleine Gemeinschaften über Jahrtausende erhalten, mit den Tieren, mit der Natur. Und das alles zu sehen, zu erleben, war eben, ich denke, so, dass ich dann nicht mehr anders konnte, dann in die Welt zu ziehen, um dort vor allen Dingen die Kategorie Welterbe der Menschheit, also UNESCO, Biosphärenreservat, Man and Biosphere, und dort eben die Erhalt der kleinen Ethnien in ihrer Kultur und gleichzeitig eben dann Menschen dorthin führen, Exkursionen machen, aufklären und dann aus diesen Ländern junge Leute bei uns in Greifswald, als ich an der Universität durfte, dort auszubilden. Und ohne diese vielen, die man dort mitprägte, wäre manches noch schlimmer auf der Welt.
Ein zwiespältiges Erbe, deshalb muss ich fragen, Herr Suko, Jürgen Findorff, mögen Sie den oder sagen Sie, der hat viel angerichtet, ohne dass er es natürlich wusste und wollte?
Nein, man muss alles in seiner Zeit sehen. Ja. Die Holländer waren die Ersten, die keinen Wald mehr hatten. Und dann wurde entdeckt, dass dieser Torf, wenn man ihn trocknet, ein wunderbares Brennmaterial ist. Dann haben die Holländer hier in Nordwestdeutschland die riesigen Regenmoore, die Hochmoore, dann als Brennstofflagerstätte und dann jetzt im letzten Jahrhundert dann das Begreifen, dass dieser Torf ein wichtiges Material ist, um eben Böden zu verbessern, Gartenkulturen zu machen. Also eine enorme Torfnutzung. Und die ist in Nordwestdeutschland, mit den großen, waren ja so fast über die Hälfte der Flächen waren große Moore, die sind weitestgehend abgebaut. So, und jetzt haben wir begriffen, dass eben dieser Verlust der Moore eine enorme Klimakonsequenz ist, weil die Moore mit ihrem Festlegen des Gerüstes der Pflanzen als Torf, also ein Wachstum unterirdisch in schwammsumpfigem, nassen Milieu, eben die wichtigsten CO2-Senken auf der Erde sind. 4% Moore haben wir auf der Welt gehabt und davon ist ein Teil jetzt schon gerade in Europa eben nicht mehr lebend. Und ansonsten haben diese Torfe mehr CO2 gebunden wie alle Wälder auf der Erde. Das sind so Forschungen, die wir hatten. Deshalb jetzt die großen Programme, Moore zu erhalten. Was aber immer schwieriger wird, weil jetzt der Klimawandel eben diese Bildung von Torfmooren, also wassergesättigte schwammsumpfige Standorte, kaum noch möglich macht, in den Agrarlandschaften gar nicht mehr. Wir haben im Mittelgebirge oder im Hochgebirge, da kommt viel Regen an den Alpenrand, da wachsen noch Moore, dann die Flusstalmoore in Mecklenburg, weil dort der Meeresspiegel steigt und dann die Flächen, die entwässert worden sind, wieder überfluten. Für andere Landschaften sieht es viel schwieriger aus, sodass dieser große Wunsch, die Moore wieder zum Wachsen zu bringen, es sind eigentlich eher in unserem Klima aktuell mit dem Klimageschehen Ausnahmen. Wir müssen es versuchen und deshalb erhalten der Moore, die noch wachsen, und versuchen, soweit es geht, die Überflutungsauen in den großen Flusstälern, aber die haben auch zu wenig Wasser. Also es ist eine schwierige Aufgabe, aber versuchen müssen wir.
Sie besuchen ja auch immer wieder Moore. Wir zeigen mal Bilder und von Moorlandschaften auch. Sie sagen ja, Moor muss nass. Das ist im Grunde Ihre Kernthese. Ja. Was bedeuten Ihnen die Moore persönlich? Wie haben Sie die für sich entdeckt und zu Ihrem Thema gemacht, sowohl der Promotion?
Ja, wir hatten auf unserem Acker, wir hatten einen Bauern 90 Hektar im Ostbrandenburg, wo meine Väter den Eltern den Bauernhof hatten. Und da gab es ein wirkliches Moor. Das war so ein Kesselmoor, ein Toteisblock, der dann später ausgeschmolzen ist nach der Nacheiszeit. Und dadurch ein tiefes Loch mit einem nassen Randsumpf und in der Mitte ein Schwingmoor. Da hat mein Bruder mir dann so einen Steg gebaut. Und das war zum ersten Mal Erleben von wirklich purer Wildnis. Heute sind die alle ausgetrocknet. Auf den Äckern ist das Wasser weg. Grundwasser bildet sich nicht mehr. Und das alles ist, wenn man das in einem Leben erlebt hat, wie wir jetzt unsere Lebensgrundlage verändert haben und meinten damit Zukunft zu haben. Mhm. Deshalb aufklären, Studenten ausbilden, Praktikanten, Menschen in Landschaft führen, Schülern irgendwie ökologisches Wissen beibringen. Das sind jetzt so Aufgaben, Gärten anlegen, das, wo ich denke, Aufklärung, Wissen, Verantwortung, das sind Dinge, die wir dringend brauchen, wenn wir zukunftsfähig werden wollen. Ich höre die Tagesschau immer abends zum Abendbrotessen am Radio. Am Fernseher, seit meine liebe Frau nicht mehr lebt, bin ich eigentlich gar nicht, weil ich da ist mir die Zeit zu schade. Ich höre dann früh die Nachrichten hier NDR. Und das sind meine Informationen. Und das andere, was ich jetzt eben sage, begreife das auch nicht so schnell. Also es ist nicht meine Welt, ja.
Die Natur ist Ihre Welt. Wie oft gehen Sie noch raus
in
die Natur?
Da eben das Wichtige, eben Garten. Ich habe einen ökologischen Garten, der ungeheuer fruchtbar ist, wo Regenwurm und Humus zusammen, aller Boden wird abgedeckt, zugedeckt, damit er eben atmet und Feuchtigkeit erhält. Und das Ganze sind dann Ökoprodukte. Ich baue mir meine Kartoffeln an, habe dann liebe Hilfskräfte aus der Ukraine, die machen dann, die bei uns tätig sind in der Stiftung, die helfen dann Marmelade kochen, und das ist so mein, wenn dann die Glocken vom Dom in Greifswald rüber klingen und ich dann mit meinem Regenwurm an Zwiesprache halte, das ist dann Sonntag, das ist dann Gottesdienst, also ohne den Garten, das ist Sanatorium, es ist Erlebniswelt und die Jahreszeiten dazu, also ich kann nur empfehlen, wenn ihr Kinder habt, versucht einen Garten zu haben, zumal eben die Kinder ja eben viel dichter am Boden sind. Sie sehen noch den Mariechenkäfer, wenn es ihn noch gibt. Sie sehen dann die kleinen Blümchen dort unten. Und das alles, glaube ich, prägt danach her, dass man das erhalten will, schützen will. Also der Garten, Kinder und Garten, das ist zusammen wichtig, um nachher nicht in Karriere und in diesem Wahn, ich muss jetzt noch reicher werden. Das sind Dinge, die mir fremd sind, zum Glück, ja.
Meine Mutter sagt auch immer, die Natur ist meine Religion. Ich glaube, das können Sie unterschreiben. Sie nutzen den Garten ja auch, um sich zu treffen. Das ist ja auch Treffpunkt. Und zwar mit den Sukonauten, so nennen Sie sie, glaube ich.
Nein, das ist eine andere Sache. Aber hier, da gibt es den Tag der offenen Garten. Ja. Das ist Naturgarten.
Aber auch ein Foto.
Da kommen dann viele. So dieses mit den Sukonauten, das hat einer, also ohne Freunde bei den, ich nenne sie mal die Vermögenden, Millionäre, die begreifen, wir müssen Teil sein, wir müssen die Natur lieben, wenn wir zukunftsfähig sind. Und das, ihr seht hier Bilder, das ist jetzt eine Bewegung, wo aus ganz Deutschland die allerbesten Studenten, jede Universität darf so ein, zwei, drei, die müssen sich aber selber bewerben. Und das haben wir jetzt 10-mal schon gemacht, dass die dann eine Woche wir mit meinem Freund Hannes Knapp mache ich das, dann in Biosphärenreservate, in Landschaften, Nutzungslandschaften führen, um ihnen eben dieses Mensch-Natur-Zusammenspiel zu bringen. Und sie, wir machen jetzt ein Alumni nach 10 Jahren in Thüringen, in den wilden Weiden. Und das, glaube ich, ist etwas so Wichtiges, was wir ja unbedingt eben weiter ausbauen müssen.
Herr Suko, ich könnte Ihnen jetzt noch stundenlang zuhören und ich glaube, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Vielen, vielen Dank für das, was Sie in Ihrem Leben für uns alle geleistet haben, für die Natur, und vielen Dank, dass Sie sich heute von Greifswald zu uns auf den Weg gemacht haben. Danke Ihnen sehr und hoffe, Sie machen noch viele, viele Jahre weiter. Und morgen kommt Daniel Haas, er ist Journalist und sein Thema ist die Einsamkeit. Auch darüber vielleicht auch die Natur dort eine Hilfe, können wir morgen sprechen. Jetzt geht's weiter mit Ihrem Landesprogramm. Vielen Dank.